Kapitel 7. Die zeitliche Dimension der Glaubwürdigkeit.
Vielen Dank für deine Hilfe, Tag.
Der Glynkonide im Hologramm nickte, ohne zu lächeln.
Ich wünsche dir viel Erfolg. Das wäre gut für uns alle.
Tag sah näher, seufzte.
Ich hoffe, wir sehen uns das nächste Mal unter glücklicheren Umständen. Macht es gut.
Damit beendete er die Verbindung. Broden sah nach links zu Cookie und nach rechts zu Sahira. Beide saßen entspannt in ihren Pneumosesseln. Sahira schien es etwas besser zu gehen, aber sie sah immer noch blass aus und ihre Lippen bewegten sich, ohne dass sie sprach. Vorsichtig gab Broden Schub auf die Steuerdüsen und aktivierte den Antigraph. Langsam löste sich die Sinian von der Planetenoberfläche. Das Schiff war ein ausgesprochener Glücksfall. Es verkehrte regelmäßig zwischen Glynt und Arkon, würde dort also nicht weiter auffallen. Tag Saners Techniker hatten zwar die meisten Hinweise auf die Herkunft des Schiffs entfernt, sogar den Namen hatten sie von der Bordhülle abgeschliffen. Aber Broden war sich ziemlich sicher, dass Arkons hochentwickeltes Überwachungsnetz ein Schiff, das regelmäßig im System zu Gast war, problemlos identifizieren würde. Mit oder ohne Funkkennung und mit oder ohne Namen auf dem Rumpf. Wahrscheinlich fiel sogar weniger Verdacht auf Glynt, wenn sie Tags Manipulationen rückgängig machten. Der regelmäßige Pendler, der sich nun zu tarnen versuchte? Tag mochte sich auf Glynt auskennen, aber in Sachen Geheimoperationen in fremden Sonnensystemen hatte Roden mehr Erfahrung vorzuweisen. Deutlich mehr. Sie würden also die normale Kennung wiederherstellen. Danach brauchten sie nur noch eine gute Geschichte, warum sie Iprasa anflogen, statt wie sonst Waren von Arkon 3 oder Passagiere von Arkon 1 zu holen.
3,5 Kilometer Höhe, sagte Cookie. Soll ich?
Roden nickte, ohne seinen Blick von den Instrumenten abzuwenden. Glynts Schiffe waren alt. Hier musste noch sehr viel manuell geregelt und kontrolliert werden, was auf der zerstörten Manchester oder generell auf größeren Schiffen vollautomatisch lief. Ein lautes Plopp zeigte an, dass der Ilt teleportiert war. Die Luft, die in das plötzliche Vakuum einströmte, verursachte das Geräusch. Wenig später ploppte es noch einmal, dieses Mal, als die Luft schlagartig verdrängt wurde. Cookie erschien wieder und erhielt Torak an der Hand.
»Willkommen auf der Sinian«, sagte der Mausbiber fröhlich. »Auf der Retter-des-Universums-Tour begrüßen wir dich heute zur Mission »Kein Krieg in Tantur-Lok«.
Sie verließen die Atmosphäre und begannen ihre Beschleunigungsphase. Eine Weile lang konnte man das Schiff sich selbst überlassen. Broden drehte sich zu dem Neuankömmling um. Torak war offenkundig fassungslos. Seine Kinnlade hing herunter, sein Kopf drehte sich immer wieder von rechts nach links und zurück, als wolle er jedes Detail der Zentrale in sich aufsaugen. Immer wieder saugte sich sein Blick am Panzerplast der Kanzel fest, durch das die Sterne von Tantur-Lok lockten.
»Ernsthaft?«, fragte Cookie. »Das erste Mal, dass du auf einem Raumschiff bist?«
Torak knickte stumm.
»Und dann gleich auf historischer Mission«, dachte Roden.
Torak kam eine kleine, aber wichtige Rolle zu, wenn sie ins Arkon-System einflogen.
»Ich hätte nie gedacht, dass ich einmal von Glynt wegkomme«, sagte der junge Mann. »Ich dachte, ich würde auf dieser Welt sterben, ohne jemals das All aus der Nähe zu sehen.«
»Wolltest du das denn?«, fragte Sahira überrascht. »So wie die Glynkoniden zur Technik stehen, hätte ich nicht gedacht.« Torak schüttelte lächelnd den Kopf.
»Nicht alle Glynkoniden teilen diesen Kult um die Technikablehnung, aber wir sind nicht gerade viele. Außerdem ist es schwer, überhaupt an vernünftige Technik heranzukommen. Wer sich wirklich damit auseinandersetzen will, muss unsere Welt verlassen.«
Er lachte leise.
»Es gibt einen Witz bei uns mit langer Tradition. Wer Glynt verlassen will, soll ruhig gehen. Davon haben alle etwas. Es steigert die durchschnittliche Intelligenz auf Glynt und draußen im Universum.«
»Ganz schön eingebildet, junger Mann.«
Cookie stemmte die Hände in die Seiten und ließ seinen Biberschwanz auf den Kabinenboden klatschen.
»Erstens sind solche Angebereien mein Fachgebiet, und zweitens muss man dafür mindestens 3 offizielle Heldentaten vollbracht haben.«
»Sei nicht so streng mit unserem Gast«, sagte Roden.
»Eine Heldentat hat er außerdem schon abgehakt, als er uns vor Mutku retten wollte.«
»Das war doch gar nicht notwendig.«
Torak blickte zu Boden.
»Das hättet ihr doch auch so geschafft.«
»Aber das wusstest du nicht vorher«, sagte Sahira.
Du bist für Unschuldige aufgestanden, als andere aus Angst und wegen Gerüchten einen Mord begehen wollten.«
Jetzt wurde Torak puterrot. »Ich sehe mich nicht als Helden«, sagte er nach einem Augenblick leise. »Nach Glünns Maßstäben bin ich ein Vollidiot, weil ich mit euch aufbreche. Aber dafür sehe ich endlich die Sterne.«
Die Stimme des Jungen verlor sich, als er erneut aus der Kanzel blickte. Sein Gesicht spiegelte die Faszination des Augenblicks wider. Roden musste lächeln. So hatte er ebenfalls als Kind vor langer, langer Zeit in den Nachthimmel hinaufgeblickt. Auch Sahira und Guki wirkten amüsiert. Diese Begeisterung hatte es wohl zu allen Zeiten und in allen Völkern gegeben. Es war immer aufs Neue schön, jemanden zu sehen, dem dieser innige Wunsch zum ersten Mal erfüllt wurde. Er ließ den Zauber noch einen Augenblick wirken. Dann wurde er wieder ernst.
»Leider sind wohl noch ein paar Heldentaten nötig, bevor wir diese seltsame Verschwörung vollständig aufgedeckt und beseitigt haben. Und Torak kann gleich die nächste vollbringen. Er muss uns im Archon-System durch die Sicherheitsvorkehrungen bringen.«
Er deutete auf einen kleinen Besprechungstisch an der Kabinenrückwand.
»Bis wir Sprunggeschwindigkeit haben, erfinden wir eine Geschichte.«